Figaro trifft.
Heute Utrechowski aus Reichenbach im Vogtland hier zu uns gekommen, Schriftsteller und Bürger- und Rechtsberater im Auftrag des sächsischen Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Ist immer ein bisschen lang, korrekt?
Ja, das ist richtig.
Herzlich willkommen. Welche der beiden genannten Tätigkeiten, Schriftsteller oder Bürger- und Rechtsberater, steht im Moment bei Ihnen im Vordergrund? Wie verteilen die sich? Halbe-halbe?
Um wirklich freier, unabhängiger, das heißt dann auch für mich wahrhaftiger, Autor und Schriftsteller sein zu können, habe ich immer in Nebenberufen gearbeitet. Ich bin ja gelernter Elektriker. In West-Berlin habe ich Schneeberäumung gemacht, wie das auch die abgespaltenen Teile der Renft-Kombo, Panach und Kunert, die mit in meinem Haus da, im Mietshaus in Kreuzberg gewohnt haben. Ja. Und im Sommer dann Springbrunnen angeschlossen für dieselbe Firma. Mhm. Und nun bin ich seit 8 Jahren dort mit Werkvertrag beschäftigt, immer einige Monate im Jahr, immer bis jetzt im Mitte August bis in die Weihnachtszeit hinein. Und mache dort Beratungen in etwa 25, manchmal auch weniger, manchmal mehr Städten, jeweils einen Tag, immer von 8 bis 18 Uhr. Das wird von der örtlichen Presse, von der Tagespresse angekündigt. Die Leute kommen also so auf diesen Termin. Und vorher steht es schon mal dann längere Zeit im jeweiligen Amtsblatt.
Also auf die Tätigkeit komme ich gleich nochmal zurück. Über den Schriftsteller Utrechowski sprechen wir etwas späterhin ausführlich. Ich schlage vor, dass wir mit dem ganzen Komplex Stasi-Unterlagen beginnen. Die Neuigkeit ist ja, vor ein paar Tagen die Stasi-Überprüfungen im öffentlichen Dienst sollen bis 2019 jetzt möglich bleiben. Darauf zielt die Novelle zum Stasi-Unterlagengesetz, vom Bundeskabinett verabschiedet. Der Bundestag wird demnächst darüber beraten. Es bedeutet, Bewerber für den öffentlichen Dienst sollen künftig also wieder schärfer auf frühere Stasi-Tätigkeit überprüft werden. Wie finden Sie das?
Das ist für mich logisch, angesichts auch der Tatsache, dass diese Überprüfung im Grunde genommen wurde damit angeblich eisernen Besen gekehrt, aber die Realitäten sehen ein bisschen anders aus. Also ich könnte sofort, fällt mir so ein Hauptbeispiel ein, weil es auch ein Kollege ist, mit dem ich also nichts zu tun haben möchte. Der C4-Professor in Chemnitz war Germanist und einfach in der Weimarer Stiftung Klassik rausgeflogen ist, aber an der Uni Chemnitz bleiben durfte. So sehen die Überprüfungen zum Beispiel aus.
Die Überprüfung wird also bis 2019 möglich bleiben. Dann wird die DDR seit 30 Jahren Geschichte sein. Und viele sagen ja schon lange, irgendwann muss doch mal gut sein mit der Stasi-Überprüfung. Also wie viel oder wie wenig Verständnis haben Sie dafür, für diese Haltung, die doch ziemlich verbreitet ist?
Ich denke, das soll so lange offen gehalten werden, bis der letzte Bürger, dem es gerade noch einfällt, auch in weiterhin 10 Jahren, vielleicht mit einer abgespeckten Behörde dann inzwischen, ja, was nicht heißen muss, irgendwo in Rheinnähe ein Zentralregister oder ein Zentralarchiv da einzubetonieren, die Akten, bis der letzte Bürger, dem es einfällt einfach, er hat das Recht darauf, seine Sachen zu sehen, was ein Geheimdienst einer Diktatur über ihn gesammelt hat.
Zweiter Punkt, die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birtler. Wir haben sie gerade eben hier bei Figaro auch eine Stunde lang im Gespräch gehabt. Sie scheidet in Kürze aus diesem wichtigen Amt im März 2011. Also dann übernimmt der Journalist Roland Jahn das Amt des Bundesbeauftragten. Er war ja bekannter Dissident, SED-Gegner, Bürgerrechtler in der DDR, einer der Mitbegründer der Friedensgemeinschaft Jena Anfang der 80er Jahre. Dann wurde er im gleichen Jahr 1983 zwangsausgebürgert. Sie kennen ja Roland Jahn, ein guter Nachfolger?
Ja, er ist sowieso mein Freund und ich finde es eine hervorragende Wahl und bin sehr froh darüber. Ja. Also er ist ein ganz integrer Mann, er ist fleißig, er kann arbeiten, er hat eine Nase, wo es brennt und hat auch gleich, ganz in meinem Sinne, meiner Beratertätigkeit, das kommt mir sehr entgegengesagt, wir müssen wieder mal mehr auf die Opfer gucken, nachdem doch seit 20 Jahren im Sinne einer Burgfriedenpolitik, um keine Unruhen im Lande aufkommen zu lassen, nach dieser doch gefährlichen Sache der Wiedervereinigung, auch im Sinne von das hätte auch zu Gewalttätigkeiten kommen können. Und deswegen sind die Eliten von oben, also von der bundesdeutschen Politik, finde ich, geschützt worden, zu sehr beachtet worden, zu gut ausgestattet, leben sie heute. Und nun sollte wieder mal in den Fokus die Gruppe der Opfer kommen.
Es gibt eine weitere Personalie bei diesem ganzen Stasi-Unterlagenkomplex. Bis Dezember 2010 amtierte ja Michael Beleites als sächsischer Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, also praktisch ihr Chef als Bürger- und Rechtsberater arbeiteten sie in seinem Auftrag. Sein Nachfolger ist nicht benannt. Bis jetzt, richtig?
Das ist richtig. Und das ist inzwischen ausgewuchert zu einer politischen Farce. Freier Klier wurde gefragt, ob sie das machen wolle. Beleites hat einen Abschiedsbrief geschrieben und hat seine Tätigkeit in den letzten 10 Jahren zusammengefasst. Und er sprach darin am Ende dieses Briefes, den auch im Internet zugänglich ist, von den Landschaften neuer Lügen. Und meint damit eine Metapher oder greift damit eine Metapher von Jürgen Fuchs, die er für die DDR gebraucht hat, Landschaften der Lügen, ein Spiegelartikel 1991 exakt im Januar. Begann diese Serie im Spiegel. Und ich finde das bedenklich, dass es nicht diskutiert worden öffentlich, dieser Brief, warum ein Mensch, der 10 Jahre in dieser Funktion gearbeitet hat, sich verabschiedet und in die Gärtnerei seiner Schwiegereltern gehen muss. Also für jemanden, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, eigentlich eine unvorstellbare Sache für einen normalen veranlagten Bürger, der Karriere machen möchte und da auch in diesem System bleiben möchte. Das hat natürlich Gründe. Und an der Oberfläche sichtbar sind diese Gründe geworden, als die Nachfolge anstand. Ich denke, dass Freier Klier behandelt worden ist wie die Gräfin Kosel am Hof Dresden, August des Starken. Also die Mächtigen können immer jemand abholen, nachts mit einer Kutsche schicken nach Laubegast und an den Hof holen und am Ende landet er auf der Burg Stolpen. Freier Klier hat die sächsische Verdienstmedaille bekommen und nun ist sie in einem Spiel zwischen diesen Koalitionen, zwischen CDU, FDP einfach unter den Tisch gefallen und rausgeschmissen worden und zwar beschädigt als wirklich äußerst integre Person mit Bärbel Buley und einigen anderen Namen eigentlich ein Sinnbild für die friedliche Revolution, was immer in jeder Schule gefordert wird, wenn es der richtige Lehrer ist oder von der Politik ständig bei jeden 3. Oktober Zivilcourage, Citoyen sein, nicht Bourgeois in dieser Bürgergesellschaft. Das ist in Dresden schwer verletzt worden und es muss eine Entschuldigung gegenüber Freier Klier von den politisch Verantwortlichen geben.
Sie werden aber weiter, ganz gleich mit welchem Auftraggeber und Chef, als Bürger- und Rechtsberater arbeiten?
Die Behörde ist also unterbesetzt. Ich sage mal zwei Beispiele. Es arbeiten dort zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die schwer schuften, weil ich habe ja ständig Kontakt mit der Behörde, und mit vielen Auflagen und Arbeiten überschüttet und überhäuft sind und betraut sind und eine Sekretärin. In Erfurt, in Thüringen sind es zum Beispiel 7 Mitarbeiter insgesamt. Und dass man mich dann weiter beschäftigt, das ist, scheint mir erstmal logisch zu sein.
Was ist Ihre wichtigste Aufgabe und Tätigkeit als Bürger- und Rechtsberater? Wen beraten Sie? Und
ja, das ist eine schöne Frage, dass es auch vielleicht die Betroffenen mithören können, was angeboten wird. Es ist also jedes Jahr, immer von, wie ich sagte, August bis Mitte Dezember oder Ende November. Es gibt 3 Gesetze. Das Beste ist einfach juristisch, das Beste ausgearbeitete ist das Gesetz für die Rehabilitierung der ehemaligen Häftlinge. Also das ist ganz klar geregelt, da gibt es kaum Abweichungen und die Kriterien sind klar. Dann gibt es das Gesetz über eine berufliche Rehabilitierung, wenn ein Ingenieur zum Beispiel einen politischen Witz erzählt hat, durfte noch im Betrieb bleiben in seiner Fabrik, aber musste als Kraftwagenfahrer arbeiten, viele Jahre lang in der DDR. Dann wird er heute in der Rente so behandelt, als wäre er immer Ingenieur geblieben, ja. Und es gibt das Verwaltungsrechtliche, das ist also, wenn jemand exmatrikuliert worden ist, oder es geht da um Vermögensfragen, oder es geht da um Grundstücksfragen. Sehr häufig mit LPG-Geschichten und Hintergrund. Dieses Gesetz ist fürchterlich geregelt, gerade in Bezug auf diese Willkürgeschichten im Zusammenhang mit diesen LPG-Gründungen. Mhm. Ich hatte schon einen in Zittau sitzen, der sagte, jetzt kann ich nach Hause gehen und mich aufhängen. Da bin ich also auch religiöser Beistand, würde ich fast sagen, oder Psychologe in diesem Falle. Prädestiniert und ausgesucht haben mich Michael Beleitis deswegen, weil ich von der Schule geflogen bin und so eine einschlägige dann auch Karriere, Stasi ab 16 überwacht und exmatrikuliert, Gefängnis und so weiter.
Sie sind geboren 1954 in Plauen im Vogtland, aber seit der Schulzeit dann aufgewachsen in Reichenbach, ebenfalls Vogtland. Von dort stammen auch die Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich und der längst erwähnte Jürgen Fuchs, weithin bekannter DDR-Bürgerrechtler und Schriftsteller, 1999 viel zu früh gestorben. Sie sind seit der Schulzeit mit ihm befreundet gewesen. Welche Rolle hat er so insgesamt in Ihrem Leben gespielt?
Eine ganz wichtige. Ich bin ja auf diese erweiterte Oberschule für die jungen Hörer, das war das Gymnasium, ja, Goethe-Oberschule in Reichenbach, die übrigens ein Direktor, die einen Direktor hatte, der Major der Reserve der Armee war und diese Schule auch so führte. Und Jürgen Fuchs habe ich ganz zeitig gleich getroffen. Die Panzer des Warschauer Paktes waren gerade durch die Kleinstadt durchgerollt, tagelang. Und 10 Tage später ging ich auf diese Schule, den ersten Tag. Und wenige Tage später lernte ich Jürgen Fuchs kennen, der sofort mit mir Klartext redete. Wir befreundeten uns relativ schnell und schon nach ein paar weiteren Tagen zeigte er mir, dass er einen Zettel, auf dem die Nummern der Motorräder und Autos standen, von den Stasis, die regelmäßig an dieser Schule ein- und ausgingen. Das war für mich natürlich auch der Startschuss in eine andere Laufbahn. Ich wollte dann langsam schon dann nicht mehr Chemiker werden. Und das endete ja auch dann mit dem Rausschmiss aus dieser Schule bei mir.
Der zweite erwähnte Schriftsteller, aus Reichenbach stammend, ist Hans-Joachim Schädlich. Welche Rolle spielt er sozusagen in diesem Dreieck dann zwischen Ihnen, Fuchs und Schädlich?
Er hat nur 6 Jahre überhaupt in Reichenbach gelebt und ich lernte ihn erst in West-Berlin kennen und wir sind heute engstens befreundet, treffen uns dann einfach in Berlin und ich versuche ihn immer wieder einzuladen, irgendwie nach Sachsen, nach Dresden oder auch nach Reichenbach, wo er regelmäßig seine neuen Bücher vorstellt. Er arbeitet jetzt an einem ganz was Besonderen, jetzt mache ich mal ein Geheimnis offen, lege ich mal offen, Dialoge zwischen Friedrich dem Großen und Voltaire. Das wird bestimmt lustig, denn die versuchten sich gegenseitig immer französisch, auch französisch zu beleidigen und Voltaire haute dann ab. Einfach, da freue ich mich sehr auf dieses Buch. Das aktuelle Buch von ihm ist Kokoschkins Reise. Er ist schon sowas sprachlich für mich gewesen wie ein Lehrer auch. Als ich sein erstes Buch gelesen habe, vervielfältigt in der DDR, versuchte Nähe. Und er bleibt das auch bis heute. Er kommt ja selber aus dieser Tradition Uwe Jonsson.
Ja. Ich nenne noch einen dritten Namen eines Schriftstellers, Rainer Kunze. Der spielt auch eine große Rolle.
Ja. Den habe ich kurz vor Weihnachten 1974 kennengelernt und mehr oder weniger wurde ich dorthin geschickt von Freunden, die alle Ärzte waren. Er sagte, die sagten mir, der Rainer Kunze sucht Geschichten, wo junge Leute sich in der DDR gerieben haben, am Staat, am politischen System.
Das ist dann das Buch Die wunderbaren Jahre.
Genau, ja. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt und er hat diese Geschichte anonymisiert aufgenommen unter dem Titel Fahnenappell. Ja, und so geriet ich an Kunze ran.
Ja. Also wir haben es schon gesagt, Sie haben eigentlich die klassische Biografie eines DDR-Dissidenten von der Schule geflogen, wie gesagt, Abi später nachgeholt, aus der Uni geflogen, mit Jobs überlebt, wie gesagt, für die Sie deutlich überqualifiziert waren. Auch als Heizer haben Sie mal gearbeitet,
das haben wir dann nicht erwähnt. Leipzig, ja.
Und schließlich Gefängnis wegen staatsfeindlicher Hetze. aus der DDR geflogen schließlich, in die Bundesrepublik ausgereist. Rainer Kunze hat sich damals auch darum bemüht, sie sozusagen rausgeholt. In West-Berlin und Göttingen dann Studium nachgeholt, Philosophie und Kunstgeschichte, eine wirklich also viel zu inhaltsreiche Biografie, um sie in wenigen Minuten sinnvoll besprechen zu können. Was hat sie angetrieben immer?
Vielleicht eine angeborene Geschichte, also ein Widerstandsgeist, der sich reiben musste. Ich war ja auch nicht der disziplinierteste Schüler schon. Und dann hatte ich noch das Talent, gute Aufsätze schreiben zu können. In der 7. Klasse rannte meine Lehrerin sofort in der Grundschule noch zu meiner Mutter und sagte, ob ich nicht in die Psychiatrie gehören würde, weil ich einen Aufsatz geschrieben hatte, worin Löwen Schlosser waren. Die konnten sich also nach Schlüssel feilen, die konnten sprechen, die konnten rechnen. Und diese Art von Fantasie war da nicht erwünscht. Und diesen Aufsatz hatte ich noch in grüner Tinte geschrieben und so abgegeben. Aber der liebe Gott stand mir dann bei. Die Lehrerin wurde nämlich schwanger und ich wurde doch noch nachdelegiert auf diese erweiterte Oberschule. Sonst hätte ich in meinem Leben wahrscheinlich kein Abitur machen können. Ja.
Wie gesagt, wegen staatsfeindlicher Hetze. Verurteilt.
5 Gedichte, ein paar Verbreitungen von
Biermann-Texten.
Biermann-Texten von meinem Freund Jürgen Fuchs, ja. Diese Vernehmungsprotokolle noch in Schreibmaschinendurchschriften. Ein paar Lieder von Gerolf Pannach und Christian Kunert.
Mhm. Ja. Sie haben natürlich auch vielen später über Ihre Knasterfahrung geschrieben. Verurteilt wurden Sie zu 2 Jahren und 3 Monaten. Wie ist das heute, wenn Sie über diese Erfahrung sprechen sollen? Also wenn Sie dann immer noch mal wieder danach gefragt werden?
Kann ich frei, ohne da immer dasselbe Programm zu liefern. Aha. Also es gibt viele, die auch zu mir kommen und das erste Mal darüber sprechen, teils vor ihren Frauen, die sie mitbringen, also jeweils eine Frau, ja. Mieski, so ein Fall. Der Betroffene hatte erst seiner Frau in der Nacht vorher erzählt, dass er als Jugendlicher da politisch eingesessen hat, wegen eines Plakates. 1968, Wahl, diese Wahl, Änderung des Strafgesetzbuches der DDR und so weiter, ja. Und die Leute waren vollkommen verstört und haben das erste Mal offensichtlich überhaupt darüber gesprochen, dass sie inhaftiert waren. Denn sie gelten ja in dieser Gesellschaft immer noch als Parias, auch dieses Landes. Und wenn die in so ein angstbesetztes Rathaus reinkommen, dann wissen die genau, ich sag mal ein Wort, Schopau, da ist der Sicherheitsoffizier, der sitzt hinter dieser Tür, vom Kühlschrankwerk und der vom Motorradwerk, der Parteisekretär, die sitzen ja alle. Und wenn nicht überall, Schopau ist ein ganz kleines Beispiel, dann haben sie inzwischen ihre Kinder nachgeholt. Ja. Und in diese Rathäuser treten halt dann die Menschen ein, reißen manchmal die Tür auf und sagen, sind Sie noch von früher oder kann man offen sprechen? Und da sage ich, machen Sie mal die Tür zu und dann sprechen wir.
Figaro trifft Uzerhofsky, Schriftsteller und Bürger- und Rechtsberater im Auftrag des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Sie sind ja nach der Knastentlassung 1980, wir haben es erwähnt, übergesiedelt in den Westen, nach West-Berlin. Sie haben bei Jürgen Fuchs dann gelebt, nicht?
Ein paar Wochen, ja, Wohnung gefunden hatte, ja.
Ah ja. Wie war das dann mit dem Schreiben im Westen sozusagen, West-Berlin? Also haben Sie sozusagen dann auch eine ganze Zeit gebraucht, um wieder literarisch arbeiten zu können?
Es war ja so, dass man, also jede Aufzeichnung, die man im Gefängnis machte, es ging schon, man konnte sich schon ein bisschen Papier versorgen im Gefängnis Cottbus und auch im Bleistift. Aber wehe, es wurde was gefunden. Und wenn die Leute dann nach dem Westen, ich wurde nicht freigekauft, sondern ausgebürgert, so würde ich sagen, ja. Also sehr unter hohem Druck. Ich hatte eine kleine Tochter und ich hatte gar keine Wahl. Ich konnte nicht nochmal 14 Monate im Gefängnis sitzen. Die schoben mich vom ersten Verhör, auch die Stasis, in diese Richtung. Immer wieder gesagt, es gibt ganz andere Wege, sie glauben gar nicht, was alles noch gibt. Also dann im Westen angekommen, aus der Haft entlassen, hatte ich nichts in der Hand, aber alles im Kopf, also viel im Kopf, bis hin zu einem Hörspiel. Ich habe das so ein bisschen auswendig gelernt, nicht jetzt die Dialoge, aber die Szenen, ja. Gedichte. Ich habe es also sofort aufgeschrieben und Jürgen Fuchs hat zu seiner Frau Lilo gesagt, mach mal für ein paar Wochen dein Zimmer frei. Und ich habe eigentlich täglich geschrieben und abends saßen wir mit den Kindern am Küchentisch, der Lilo und dem Jürgen, und haben uns unterhalten. Und es war eine ganz intensive Schreibphase am Anfang, zog sich über ein paar Jahre hin. Und dann kam erstmal der Westen als Wahrnehmung. Vorher war da nämlich Urlaub. Also ich war nicht auf der Kur in Bad Elster, auch nicht in West-Berlin, sondern ich musste begreifen, wo ich gelandet war. Das war schwierig. Mhm. Mindestens ein Jahr braucht man dafür.
Ja. Wie sind Sie dann noch an alte Texte gekommen? Ich meine, Sie haben ja vorher dann auch vorzugsweise Gedichte geschrieben.
Mhm. Die sind über gute Quellen, diplomatische Art, nach West-Berlin gelangt.
Mhm. Nach 1989, dann ziemlich schnell zurück von West-Berlin nach Reichenbach im Vogtland. Die Wurzeln dort müssen wirklich sehr stark sein. Wie ist das?
Ja, ich habe das ja auch dann beschrieben. Ich dachte ja in West-Berlin und dann in Göttingen, ich werde das Schicksal anderer Emigranten wie Czesław Miłosz in Polen teilen, der über 30 Jahre seine Heimat nicht bereisen konnte. Dann fiel die Mauer nach 10 Jahren Westen, meinem Westen. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit, um das auch zu fixieren, über diese Landschaft geschrieben und über diese Geschehnisse, auch politischer Art, möglichst ohne da so sehr politisch zu sein. In meinem Buch Namenlose fällt das Wort DDR nicht ein einziges Mal zum Beispiel auf 180 Seiten. Also ich wollte auch stellvertretend für Diktatur oder auch für Kindheit und so weiter und Landschaft schreiben. Und das war halt das Vogtland, also was ich genau kannte. Ja, und da zog es mich natürlich wieder hin. Denn West-Berlin und Göttingen schon eher. Aber West-Berlin auf Dauer für einen Vogtländer ist nicht so das richtige Pflaster.
Warum nicht?
Ja, er ist kein Großstädter. Er wird sich immer benehmen, als wäre er Kleinstädter. Und dann, wenn er in Kreuzberg wohnt, meiden den Kurfürstendamm zum Beispiel.
Also Sie brauchen das Vogtland zum Schreiben. Das ist ziemlich deutlich, ja?
Ja, aber das, die Landschaft, ja.
Sie haben eine ganze Reihe von Auszeichnungen dann natürlich auch bekommen. 1987 Förderpreis zum Andreas-Grüfius-Preis, 1991 Förderpreis zum Mörike-Preis der Stadt Fellbach, mehrere Stipendien des Freistaats Sachsen, 2007 den Rainer-Kunze-Preis der Stadt Oelsnitz im Erzgebirge, 2008 den Kalver-Hermann-Hesse, das Kalver-Hermann-Hesse-Stipendium. Wie haben Sie sich sozusagen als Schriftsteller dann noch in all den Jahren so durchgeschlagen?
Immer wieder mit, also auch nach der Wende, als Redakteur für die Zeitschrift Ostwagehege, die damals unter der Rigide von Roland Erb, dem Leipziger Übersetzer und Lyriker, und mir, wir waren die beiden Redakteure. Dann kam noch Jörg Bernig dazu. Und ja, wir haben das so ein paar Jahre gemacht. Und nach 7 Jahren war das dann ein bisschen zu viel und dann fuhr man sich fest auch, ja. Und dann wollte ich auch wieder freier Schriftsteller sein, machte das auch ein paar Jahre, bis ich dann von Herrn Beleitis gefragt worden bin, ob ich mir das zutrauen würde, diese verantwortungsvolle Rechts- und Bürgerberatung zu machen.
Wie schreibt sich's neben diesem Amt und neben dieser Tätigkeit? Also kollidiert es manchmal ein bisschen, rein zeitlich?
Es gibt eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Ich schreibe in dieser Zeit, wo ich angestellt bin, abends und in Zwischenzeiten oder in Zügen oder wenn ich irgendwo von der Stadt 1, die ich gerade betreut habe, in die Stadt 2 ankomme und dann noch auf ein Schnitzel und ein halbes Bier sitze, dann schreibe ich mir immer was auf. Also ich glaube, dann ist mein Geist einfach gefordert und es ist auch immer eine Waagschale. Es ist, glaube ich, auch eine Abwehr dahinter, erstmal die Geschichten zu vergessen, die man gerade gehört hat. Ich notiere mir natürlich auch viel von dieser Richtung, ohne da unwürdige Geheimnisse preiszugeben. Ja.
Und dann gehen Sie natürlich auch auf Lesereisen?
Ja.
In Ost und West? Wie ist das? Ist das eine andere Erfahrung, im Westen zu lesen als hier? Also eine andere...
Tolle Frage.
Andere Reaktionen des Publikums
ja,
und so weiter?
Ja, eine tolle Frage. Also das erwachsene Publikum, das ist im Grunde genommen sowieso interessiert. Die kommen und sind dann auch brav. Aber wenn es an die Schulen geht, was ich auch sehr viel mache, weil mich das einfach interessiert und auch mal zu gucken, was denkt die Jugend? Also auch für mich, also wo kommt das Leben her, nämlich von der Jugend, das nachwachsende Leben? Und dann bin ich gern Zeitzeuge, der auch mal eine kleine Geschichte, eine lustige über seine Familie mit rein gibt in die anderthalb Stunden. Und ich lese lieber im Westen als im Osten.
Ach.
Es erwartet, man weiß nie, was im Osten an der Schule einem erwartet.
Ja.
Eine zornige Lehrerin in Suhl, die sagt, die armen Kollegen, Staatsbürgerkundelehrer, die hat man alle rausgeschmissen nach der Wende. Und das kann man natürlich in anderthalb Stunden dann nicht erklären. Und die Schüler gehen hasserfüllt, sitzen sich schon drin und gehen dann raus, beugen sich noch unter die Türklinke und rufen mir zu, und die DDR war doch das Bessere. Das ist erschütternd und dann hat man keine Lust mehr, sowas zu machen. Passiert immer wieder, aber das sind schon Ausnahmen, die ich jetzt erzähle, aber das trifft tief und von hinten, wenn das 15-Jährige zu einem sagen.
Figaro trifft Uzrachowski. Wir reden im Moment über den Schriftsteller Uzrachowski und über auch verschiedene Aktivitäten als Schriftsteller. Zum Beispiel arbeiten Sie auch im PEN, in der Internationalen Autorenvereinigung, aber nicht in der deutschen Sektion des PEN, sondern im sogenannten Exil-PEN.
Ja.
Was hat das für eine Bewandtnis?
Der PEN hat sich getrennt, und zwar 1934. Gegen den deutschen Nazi-PEN wurde 1934 unter anderem Heinrich Mann, Ernst Toller sind der Namen, gegründet. Auch Thomas Mann war einer der ersten Mitglieder dieser deutsche Exil-PEN. Und der existierte dann noch, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, bis 2000, nee, ich glaube bis 1999. Und
Uwe Westphal war damals, glaube ich,
der
Chef, ne? In London.
Genau, ja. Und der dümpelte dann noch ein bisschen vor sich hin und wurde wiederbelebt als PEN-Zentrum deutscher Autoren im Ausland. Und der hat auch viele, die irgendwie hier mit der ganzen politischen Szene unter den Schriftstellern nicht zurechtkamen. Da gibt es ja Stasi-Vorwürfe, das ist jetzt größtenteils erledigt, aber es gibt diese Hörigkeit auch. Also die Westdeutschen kamen, auch die westdeutschen Schriftsteller und die Ostdeutschen, auch meine, leider auch meine Generation, meine Altersgeneration, haben sich einfach so unkritisch in deren Arme begeben und das wollten einige nicht. Also Jürgen Fuchs zum Beispiel. Ja. Und ich bin dann seit 1993 Mitglied dieses PENs geworden.
Und was machen Sie dabei?
Die wichtigste Aufgabe des PENs überhaupt, und wir sind 80 Mitglieder, nur unser kleines Zentrum weltweit, anderen Kollegen, die in Gefangenschaft geraten, die ins Gefängnis kommen, zu helfen. Wenn in China oder in Weißrussland ein Autor ins Gefängnis geht, sitzen wir weltweit da und tippen in unsere Schreibmaschinen, die jetzt Laptops heißen, Protestbriefe an die jeweiligen Regierungen. Sie werden es nicht glauben, mein größtes Verdienst ist je März 2008, vor 3 Jahren ungefähr, mit einem Brief an Lukaschenko habe ich einen Schriftsteller in Kiew aus dem Gefängnis geholt und die Botschaft in Berlin, die weißrussische, schrieb mir auch noch fast sowas wie ein Dankesbrief. Also es gibt Überraschungen und die hoffnungsvoll machen.
Ja.
Aber es gibt auch die tiefe Finsternis, dass wir auch wirkungslos sind. Koordiniert wird diese Arbeit des gesamten Exil-PENs von Freya Clear, die unmittelbar mit der Londoner, mit dem Londoner PEN-Zentrum, mit diesen Writers in Prison, Komitee zusammenarbeitet, Schriftsteller im Gefängnis.
Woran schreiben Sie im Moment?
Ich mache gerade 2 Gedichtbände fertig, gleichzeitig. Einer ist fast vollständig fertig.
Ja.
Daran habe ich 8 Jahre gearbeitet.
Sie sind sozusagen, also Sie haben mit Lyrik angefangen, haben so viel Prosa gemacht, sind jetzt auf die Lyrik zurückgekommen.
So ist es richtig, ganz genau. Also Prosa schreibe ich weniger, Essays und Lyrik, darauf bin ich wieder zurückgekommen.
Ja.
Ich denke, dass alles, das Vielfältige, was man in der Prosa sagen kann, nun erstmal so hinter mir liegt. Ich habe eher im Essay aktueller auch festzuhalten ist. Und das kann ja auch eine Kunst, eine große Kunstform sein, das Essay. Das haben wir bei Camus zum Beispiel gesehen, ja. Ja, und dann bin ich wieder zu Lyrik zurück. So ist es genau richtig.
Aber es verkauft sich doch so schlecht.
Ach, daran denke ich überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Ich bin ganz so ein stolzer Typ, der sagt, ach, Guck doch mal alle, die alle schreien, so wie Lutz Rathenow, ja, der sagt, oh, wir leben, Utz, du machst einen Fehler, wir leben inzwischen in diesem elektronischen Zeitalter und Mädchen. Aber ich sage, also, die Anna Armatova, andere Verhältnisse, aber die hat 45 oder 47 Jahre auch kein einziges Buch da irgendwie unter die Leute gebracht, und wurde auch nicht vergessen. Ich denke, was gut ist, wird mal wieder entdeckt oder, na, so. Und mit ans Verkaufen denke ich überhaupt nicht.
Wozarowski, dann sagen Sie mir bitte noch, was aktuell von Ihnen literarisch vorliegt, sozusagen, also was Sie jetzt...
Seit 2006, ja, also ein Essayband, reden wir nicht von Minnigerode.
Ja, was ist Minnigerode?
Minnigerode ist keine kleine Stadt im Harz, wie man vielleicht denken könnte.
Hat er, genau.
Es ist der Freund von Georg Büchner, der inhaftiert wurde, als er diesen hessischen Landboten, diese Flugschrift, Flugblätter einschmuggeln wollte nach Gießen. Ja, dann gibt es ein Hörbuch, meine Sommer, meine Winter, Jahreszeiten und das andere. Ja? Also meine Sommer, meine Winter und das andere. Das andere ist dann wieder ein bisschen politisch.
Ja, das wird dann auch den MDR noch beschäftigen, glaube ich. Also Hörgeschichten von Ihnen.
Ja, es gibt eine Wiederauflage zweier Erzählungen, die werden immer wieder verlangt und es wird auch ein bisschen Material im Buch in diesem sehr schönen Verlag, Leipziger Literaturverlag. Viktor Kalinke macht das mit einem wunderbaren Programm. Hinweisen möchte ich auf die Buchmesse. Das Programm zu Serbien von ihm vom Verlag ist einfach sehenswert. Ich bin sehr froh, in diesem Verlag zu sein. Wiederauflage zweier Erzählungen. Das heißt, das Buch wird heißen Beide Sommer und ein Essay über Erich Oser, E.O. Plauen, den Zeichner und Grafiker. Im Anhang dann noch ein langes Essay-Porträt von Professor Walter Schmitz, dem Leiter des Mitteleuropa-Zentrums, über mich.
Ja, ja.
Ein Materialienband würde ich es nennen.
Und jetzt geht's erstmal zurück nach Reichenbach im Vogtland. Utz Rachowski, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen ebenfalls.
Das war also Figaro trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Alexander Mayer. In der kommenden Woche ist Michael Kaufmann, Intendant des Kurt-Weil-Fests Dessau, zu Gast hier bei Figaro trifft.
MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.